nur Golf auf meinsportradio.de.
Wells Fargo Championship, unsere erste Station hier bei Nur Golf, unserem Update zur ersten Runde bei meinsportradio.de. Und natürlich ist unsere Expertin Desiree Wolf wieder mit dabei. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Ja, wir blicken auf diese erste Runde zurück und wenn wir nach dieser ersten Runde aufs Leaderboard gucken, dann sehen wir zumindest auf den ganz vorderen Plätzen, das sind jetzt nicht die ganz großen Namen. John Peterson führt mit einem Score von -6, 2 Schläge vor Peter Malnati, Terrell Hatton, Johnson Wagner, Keith Mitchell und Kyle Stanley, die liegen alle bei -4, dahinter bei -3, 10 weitere Spieler und dann kommen sie auch die ersten großen Namen, Rory McIlroy zum Beispiel. Wenn wir auf den Führenden gucken, John Peterson, Desiree, das ist einer, der ist uns bisher jetzt nicht so oft unterlaufen oder in die Quere gekommen. 29 ist er alt, sein bestes Ergebnis 2013, mal geteilter Fünfter bei der US Open. Ansonsten hat er noch nicht so viel gerissen in dieser Saison. Er spielt bei diesem Turnier auch ja letztlich unter oder auf Bewährung sozusagen mit einer Medical Exemption.
Ja, das hat den Grund, dass er vor 2 Jahren eine Operation an der linken Hand hatte. Und dementsprechend natürlich ausgefallen ist und dann würdest du ja, du verlierst dann die Tourkarte und bekommst ja dann so eine, wie soll man sagen, Medical Exemption heißt, dass man weiß, dass du verletzt warst und du quasi ein paar Sachen trotzdem spielen darfst und dann musst du dir halt den Weg zurück wieder verdienen und so ist es auch bei ihm. Er braucht halt irgendwie eine gewisse Summe Preisgeld, das sind irgendwie knapp $400,000 in 8 Turnieren, die er eben spielen darf mit dieser Exemption, damit er jetzt seine Tourkarte wirklich behalten kann. Die ist ja dann so quasi on hold. Die hat er, also er hat die volle Spielberechtigung nicht, aber die Tourkarte kann er sich da noch praktisch wieder erspielen damit. Und da ist nicht viel passiert in den letzten Turnieren. Also 5 sind davon schon rum und jetzt hat er noch 3. Und das sind jetzt eben diese Woche Wells Fargo, dann FedEx St. Jude und Travelers Championship. Und da muss jetzt also richtig viel Preisgeld her, damit er die Tourkarte hält. Und er hat das also relativ klar formuliert, dass er das jetzt versucht und dass er also entweder jetzt bei diesen 3 Turnieren dieses Preisgeld erspielt oder hängt seine Golfkarriere an den Nagel. Also er hat jetzt keinerlei Interesse, da zurückzugehen auf die Web.com Tour und wieder von unten sich ranzuarbeiten. Und hat wohl auch schon eine Alternative, irgendwas mit Immobilien oder so. Und also ist so ein bisschen ein schräger Typ auch insgesamt. Hat auch seit Oktober jetzt einen Sohn und der ist aus Texas und würde also da auch irgendwie dann nach Hause gehen und da praktisch in Immobilien machen und ein ruhiges Leben führen. Das wäre für ihn auch kein Problem so ungefähr. Umso überraschender ist es dann immer, wenn die Leute dann sich so ein Ultimatum setzen, dass es dann auf einmal doch funktioniert. Und bei John Peterson ist die schuldige Region auf dem Golfplatz auch ziemlich bald ausgemacht. Der hat nämlich auf Loch 7 und auf Loch 8 einfach mal 2 Eagles hintereinander gespielt. Und das hilft so einem Score natürlich dann immens weiter, wenn du statt -2 auf einmal -6 da stehen hast.
Vor allen Dingen, wenn du an der 5 zuvor ein Bogey gespielt hast und dann mit 2 Eagle das letztlich kontern kannst, ist das schon eine schöne Sache auf der Back 9. Dann noch 3 Birdies, die ihm gelungen sind an der 11, 14 und 15. Und so stand sie dann am Ende da, die -6 und die Führung nach der ersten Runde. Wenn wir mal gucken, jetzt sind es noch $318,000, die er einspielen muss, um diese Tourkarte dann für den Rest des Jahres doch noch zu behalten oder 237 FedEx Cup Punkte. Die könnte er sogar bei der Wells Fargo schon holen, wenn er zum Beispiel geteilter Zweiter würde, wenn 2 Spieler sich den 2. Platz teilen, wenn er alleiniger Zweiter wird oder wenn er das Turnier natürlich auch gewinnt. Auch das ist möglich, ist in der Geschichte des Turniers der Wells Fargo 2-mal gelungen, dass ein Führender nach der ersten Runde dann am Ende auch den Turniersieg davontragen konnte. Jim Furyk 2006 und Derek Ernst 2013, also an Ernst sehen wir schon, kann auch mal einen Außenseiter treffen. Vielleicht in dieser Woche dann John Peterson werden wir verfolgen. Auf jeden Fall hat er gesagt, hattest du ja schon angekündigt, wenn es nicht funktioniert, dann hört er auf. Er hat auch gesagt, er möchte kein FaceTime-Dad sein. Kann ich irgendwie verstehen, dass man da dann auch die Prioritäten auf die Familie legt. Aber vielleicht muss er das gar nicht. Vielleicht hat er ja doch die Spielberechtigung nach dieser Woche inne. Lass uns auf weitere Namen gucken, die vor allen Dingen auch im Vorfeld gehandelt wurden. Rory McIlroy zum Beispiel, der hat ja schon 2-mal das Turnier gewonnen. Die Wells Fargo ist ja letztlich auch Turniersieger und Rekordturniersieger bei diesem Event. Der ist jetzt mit einer 68 gestartet, nachdem er auf der Driving Range noch ein bisschen was an seinem Schwung gefixt hat, mit dem Trackman zusammen.
Ja, der Trackman ist offensichtlich unser Freund. Ich war gestern auch beim Schlägerfitten und habe sehr, sehr viele und zum Teil auch sehr positive Rückmeldungen von dem bekommen. Das ist ein unglaubliches Gerät einfach immer wieder. Und das nutzen natürlich die Professionals noch auf einer ganz anderen Ebene als wir armseligen Amateure. Und Rory hat halt einfach seine Mittwochsrunde gespielt und irgendwie gemerkt, so, ist irgendwie nicht ganz so, wie es sein soll. Und hat dann eben mittels Trackman dann auf der Range, hat er irgendwie noch ein paar Schwünge gemacht und sofort irgendwie realisiert, dass er eben eine geschlossene Schlagfläche hat im Impact und hat das dann versucht eben rauszukriegen. Und das hat dann wunderbar funktioniert am Donnerstag. Und er hat dann in der ersten Turnierrunde erst eine 68 gespielt, das ist -3. Ehrlich gesagt, also ich persönlich will jetzt alles nicht schlecht reden, was John Peterson da gemacht hat, aber das Feld ist so nah beieinander. Mhm. Und da sind so viele Spieler jetzt bei ihm im Nacken. Und diese zwei Eagles sind schön, aber die klappen auch nicht jeden Tag. Ich gehe da ehrlich gesagt davon aus, dass da noch sehr, sehr viel Betrieb sein wird die nächsten drei Tage auf dem Leaderboard und dass die auch möglicherweise wirklich relativ nah beieinander liegen in den Sonntag gehen. Und McIlroy ist da absolut wunderbar positioniert. Diese -3 reicht für ihn prima, weil der kann ja in den nächsten drei Tagen da eher noch aufdrehen. Bei John Peterson ist, wie gesagt, ich will es nicht schlecht reden und auch nicht respektlos sein, aber es besteht zumindest die Gefahr, dass es so ein kleiner positiver Ausreißer war und dass er die nächsten drei Runden vielleicht nicht ganz so fantastisch spielen kann. Und dann wird der notgedrungen einen Tick ins Feld zurückfallen. Wir werden sehen, vielleicht belehrt er mich auch eines Besseren, aber ich finde, Rory ist mit dieser -3 ganz wunderbar platziert und der kommt mit diesem Platz zurecht, der kennt den Platz, ja. Der hat, wie du alles schon gesagt hast, ja, der hat schon Turniere gewonnen. Also ich sehe den im Moment da wirklich ganz gut im Rennen und wenn er jetzt da eben sein Unwohlsein, sage ich jetzt mal, mit der geschlossenen Schlagfläche dann da gleich reparieren konnte, dann wird das jetzt ja sich wunderbar setzen, hoffentlich übers Wochenende und das ist einfach, das kann richtig gut klappen. Also Rory, das finde ich schon mal ganz vielversprechend im Moment.
-68, das ist sein Insgesamtscore unter Par, den er in Quail Hollow erspielt hat. Das ist der zweitbeste Wert aller Spieler auf der Tour seit 2003 bei diesem Turnier. Besser ist nur Phil Mickelson, der hat -82 gespielt, das Turnier aber noch nie gewonnen. Das ist der Witz bei der Geschichte und das sieht auch nicht so aus, als wenn Lefty das in diesem Jahr schaffen könnte, geteilter 59. Da seine Platzierung +1 nach dem ersten Tag. Deutlich besser platziert und aus deutscher Sicht erfreulich mit einer -1, nämlich Alex Chaker. Der hatte sich gestern da einen wirklich schönen Tag, schönen guten ersten Tag erarbeitet, auch mit einem Eagle an der 14.
Ja, genau, da war er dann auch mal kurz in der Berichterstattung natürlich dann aufgeploppt, weil er vom Fairway, der eben eingelocht hat, ganz wunderbar auf diese 14 und eine 2 gespielt hat, anstatt einer 4 und dann gleich auch noch ein Birdie auf der 15 hinterher gespielt hat. Davor war er nämlich so ein bisschen im Plusbereich, also da lief es nicht ganz so toll. Er hat ja gleich mit einem Bogey begonnen, seine Runde auf der 1, dann hat er immer abwechselnd dann ein Birdie auf 3, Bogey auf 5, Birdie auf 7, Bogey auf 8, das ging so hin und her. Dann nochmal ein Bogey auf der 10 und war dann schon bei +2 irgendwie und dann hat dieses Eagle ihn natürlich sofort mal auf Even Par und das Birdie danach auf -1 dann bewegt. Und das war dann letztendlich auch sein Schlussscore und da liegt er auch auf geteilten 24. Platz, jetzt mitten im Feld. Und war da auch ganz entspannt irgendwie, glaube ich, mit der Runde. Mhm. Und wohl auch zufrieden, würde ich mal sagen.
Nur das Putting macht Probleme. Strokes gained Putting -2,7 sein Wert. Das kann natürlich dann noch ein bisschen gerne nach oben gehen. Ein bisschen besser war der Wert in dieser Kategorie bei Tiger Woods. Aber insgesamt das Ergebnis nicht ganz so gut wie bei Chaker. Eine Even-Par-Runde stand am Ende für Tiger Woods. Ja, zu Buche, weil er eben ein paar Putts dann auch tatsächlich verschoben hat. Wichtige Putts, sein Strokes gained Putting -1,3. Ja, ansonsten mit den Eisen lief es einigermaßen, mit den neuen.
Jo, also da, ich glaube, an den neuen Eisen lag es nicht. Nee. Es ist halt wirklich ungewöhnlich, dass er da jetzt Schwierigkeiten hat, im Prinzip die Geschwindigkeit auf dem Grünen einzuschätzen. Also das waren halt wirklich schon so ein paar Putts, die waren ja weniger als so 2 Meter oder so. Mhm. Manchmal irgendwie so ein 4-Fuß-Putt irgendwie, also auf der 14 und 16 hat er 4-Fuß-Putts gehabt, das ist ja so ein Meter, was weiß ich, 30, 40 und die dann nicht reingemacht und dann noch ein 3-Putt auf der 16, obwohl er da jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig weit weg war, aber es ist ihm halt dann, also bei einem längeren Putt ist es ihm dann halt doch relativ weit übers Loch rausgerollt. Und dann hat der Rückpart auch nicht funktioniert und so. Also es war es wirklich, ja, also die Grüns fühlen sich nach seiner Aussage wohl irgendwie anders an, als sie dann letztendlich sich spielen lassen. Und er war da also jetzt nicht so richtig zufrieden mit seiner Putting-Leistung. Und dazu kommt, also sein Ballstriking war wirklich völlig, völlig okay. Dass er halt irgendwie jetzt, ja, also auch nicht so oft so viele Probleme mit dem Putting hatte, finde ich. Also Woods hat das sonst eigentlich gut im Griff. Insofern ist es tatsächlich ein Tick ungewöhnlich jetzt. Und kann sich aber ja bis zum Folgetag dann auch wieder irgendwie alles angepasst haben. Also da sehe ich jetzt auch noch nicht irgendwie große Probleme. Kommt es halt darauf an, wer jetzt am Freitag dann damit zurechtkommt und was er da dann macht und was da sein Putter macht sozusagen.
Werden wir natürlich beobachten. Der Putter von Patrick Reed, der läuft seit kurzem wieder richtig gut. Beim Masters war es schon eine der grundlegenden Punkte, die ihm dann am Ende den ersten Major-Titel seiner Karriere eingebracht haben. Patrick Reed, der jetzt auch genauso wie Tiger Woods, die waren ja auch in einem Flight unterwegs, eine Even-Par-Runde gespielt hat. Da war es die Driving Accuracy, die nicht so ganz gepasst hat, gerade mal 29%. Also der war überall unterwegs, nur nicht so wirklich auf dem Fairway. Dafür, wenn es auf die Grüns ging, da war er gut drauf. Und das hat er auch erläutert, warum das seit dem Masters für ihn dort wieder gut funktioniert. Er hat jetzt Kontaktlinsen und er sieht endlich wieder, was er puttet.
Naja, also da ja, schön, freut mich, stelle ich mir die Frage, also wenn ich Golfer wäre, wäre das Erste, was ich permanent testen ließe, mein Augenlicht oder meine Sehfähigkeit, weil es ja völlig klar ist, dass du in diesem Sport irgendwie absolut auf den Punkt da irgendwie gucken musst.
Und, da hat ihn aber erst seine Frau draufgebracht, die gesagt hat, du kannst das Fernsehmenü nicht mehr sehen, da musst du vielleicht mal zum Augenarzt gehen. Und sein Schwiegervater hat gesagt, naja, das könnte vielleicht auch das Problem sein, dass du immer so bescheuert pattest. Und da hat er gesagt, na gut, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und dann ist er erst hingegangen zum Augenarzt.
Da möchte ich jetzt eigentlich nichts zu sagen, weil alles, was ich jetzt sagen würde, wäre sehr verletzend. So in der Rubrik, wie doof kann man eigentlich sein, aber gut. Die kann ich generell sowieso nicht verstehen, aber in so einem Sport kommt es natürlich auf funktionierende Augen drauf an und gerade beim Putten. Und wie gesagt, wir sprechen nicht von mir, die ich da irgendwie über den Platz gehe und es geht um nichts, sondern wir sprechen von einem Weltklasse-Spieler, der sich für einen der Top 5 der Welt mal gehalten hat und ein Masters jetzt gewonnen hat mit dem neuen Augenlicht. Und ja, also das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, weil du spürst es doch als Golfer, wenn du nicht so richtig siehst. Also Rory hat ja da auch schon hin und her experimentiert und hat auch gesagt, na, damit ging es nicht so gut und dann habe ich was geändert. Aber der hatte immer das Bewusstsein dafür sozusagen, oder zumindest irgendwie früher, aber also so, naja. Patrick Reed, keine Ahnung, der hat einen relativ ungewöhnlichen Tag gestern gehabt, also weil er eben so viele Schläge links und rechts rausgehauen hat, hat er tatsächlich von der 1 bis zur, jetzt hängt sich natürlich mein Computer auf und die Scorekarte ist weg. I love it. Also bis zu 14 ungefähr hat er nur Pars gespielt, also immer die Pars irgendwie gerettet. Und dann eben 2 Birdies, 2 Vereinzelte gespielt, aber eben auch ein Double Bogey, was ihn dann wieder auf Even Par runtergezogen hat. Ja, also keine Ahnung. Also die mögen ihm die Kontaktlinsen da jetzt weiterhelfen, aber diese Runde wiederum finde ich jetzt vergleichsweise schwach im Vergleich zum Feld und jetzt auch zum Beispiel im Vergleich zu Rory, auch wenn es jetzt nur 3 Schläge sind und Patrick Reed da natürlich morgen alles aufholen kann und sich da mega weit vorne platzieren kann. Es ist alles drin, es ist jetzt nichts passiert, aber Even Par ist jetzt auch nicht so ein richtig Hammer-Score nach der ersten Runde auf dem Platz und man sieht halt, dass da schon eine -4 einfach ging. Die -6 von Peterson würde ich jetzt schon so ein bisschen fast, wie gesagt, mit diesen 2 Eagles, da gehört dann auch noch eine klitzekleine Portion Glück dazu. Da lief es also wirklich wie geschnitten Brot, aber so eine -4 war einfach drin, eine -3 auch. Und also Even Par ist jetzt ein Tick hinter den Erwartungen zurückgeblieben, würde ich mal sagen.
Was sagen wir denn zu Martin Keimer? +2, das ist ja dann auch deutlich hinter den Erwartungen, passt aber irgendwie so ein bisschen ins Bild der letzten Wochen seit dieser Handverletzung und auch davor. Es läuft einfach nicht rund, er kriegt den Turn einfach nicht und vor allen Dingen, er trifft auch keine Fairways. 35% getroffene Fairways oder Driving Accuracy. Und Greens and Regulation entsprechend dann auch nur bei 61%. Da kannst du auch nicht viel mit gut machen.
Ja, dass die Greens in Regulation sind noch schlimmer. Also wenn du den Driver irgendwo hinhaust und es dann trotzdem aufs Grün schaffst, die Fälle hatten wir auch schon besprochen, dann ist das ja alles mal so kurzfristig noch verkraftbar. Aber ja, das, wenn du dann halt die Grüns auch nicht triffst, dann hast du halt eigentlich nur noch die Chance, das Paar zu retten, weil du nicht permanent einfach einchippen wirst oder aus dem Bunker einlochen wirst. Und insofern ist also die Scorekarte, es ging einfach nicht gut los auf den Front 9 mit einem Bogey 3, Bogey 8. Und dann auf dem Back 9 zwar ein Birdie an der 10, das war schon mal gut, aber dann halt nochmal ein Bogey an einem Paar 5, an der 15, ist halt ärgerlich. Und jetzt hat er halt eine Plus 2 da stehen, ist schon auf einem geteilten 79. Platz und aktiv schon jetzt um den Cut kämpfend. Mhm. Also das ist halt keine so super Ausgangsposition. Es ist alles nah beieinander, wie gesagt, er braucht nur einen halbwegs passablen Freitag, dann wird es hoffentlich mit dem Cut klappen zumindest, weil ich mir einfach wünschen würde, dass er das Wochenende spielt und Spielpraxis holt und einfach wieder reinkommt. Ja. Also das wäre halt jetzt wichtig. Drücken wir dann mal die Daumen, dass er da sich da noch oberhalb der Cutline platzieren kann.
Keinen guten Tag, sondern einen sensationellen Tag bräuchte Stefan Jäger, um dann eben diesen Cut auch noch zu schaffen. Eine 76 zum Auftakt. 2 Double Bogies, 3 Bogies und nur 2 Birdies. Dann am Ende die Zusammenfassung seiner doch recht bunten Scorekarte. Ich glaube, von Stefan Jäger dürfen wir uns bei der Wells Fargo dann wohl verabschieden.
Ja, also ich will es nicht so zementieren, aber kann schon passieren. Also er bräuchte jetzt einen ganz, ganz anderen zweiten Tag, als er jetzt den ersten Tag gespielt hat. Ich habe ihn leider tatsächlich jetzt nicht im Bild gesehen, muss ich gestehen. Insofern kann ich jetzt nichts zu seinem Spiel optisch sagen. Aber die Scorekarte deutet so ein bisschen darauf hin, dass er mit dem Platz halt auch nicht wirklich so zurechtkommt. Wir hatten gestern ja schon drüber gesprochen, dass Quail Hollow jetzt nicht unbedingt ein wirklich nett spielbares Plätzchen ist, wo alles einfach so läuft. Du musst da schon wirklich gut mit zurechtkommen und dafür ist er irgendwie, ja, also auch so an der 6 zum Beispiel hat er den ersten Schlag in Bunker gesetzt und hat danach dann bist du eigentlich, sollte man meinen, schon am Grün und hat halt dann trotzdem einen Doppelbogey noch draus gemacht. Und das ist so ein bisschen, da hat halt offensichtlich auch nicht so viel funktioniert. Er konnte dann die Sachen auch nicht irgendwie adäquat retten. Dann an der 17, an einem weiteren Par 3 nochmal ein Doppelbogey. Also fühlt sich so ein bisschen leider so an, als ob er mit dem Platz nicht so gut zurechtkommt und das weiß ich nicht, ob er das bis heute Abend, also für ihn natürlich nicht abends, aber für unsere Zeit abends dann noch irgendwie auf die Reihe kriegt. Wünschen würde ich es mir natürlich, aber das ist auch immer wieder mal so Lehrgeld, was du einfach zahlst, wenn du neu bist auf der Tour und ich weiß jetzt nicht, wie oft Stefan Jäger tatsächlich schon Quail Hollow spielen durfte in irgendeinem anderen Kontext. Schauen wir uns einfach an. Also ich würde es ihm wünschen, aber da müsste er jetzt schon so eine minus 4 mindestens spielen, um dann auch noch nach vorne zu kommen. Und ob das dann reicht, ist auch noch nicht ganz sicher, weil die anderen ja auch nicht irgendwie schlafen. Also die Cutline ist im Moment, wo ist sie denn so ungefähr? Warte mal.
Ich glaube bei Even Par, minus 1. Ja,
plus 1, ja. Da sind plus 1 so wären wir jetzt so ungefähr. Joaquin Niemann, unser chilenischer junger Freund, ist auf einem geteilten 59. bei plus 1. Das wäre jetzt noch, wäre es noch im Cut. Also jetzt wäre sogar so, dass das, das müsste hinkommen. Also wird aber nicht so bleiben. Also da können wir jetzt spekulieren, wie wir wollen. Stefan Jäger schaut jetzt gerade nicht so gut aus für ihn. Toi, toi, toi für Freitag. Und bei Martin Keimer müssen wir auch noch die Daumen drücken, leider, dass da wirklich der Cut noch irgendwie gesichert werden kann.
Das machen wir und dann werden wir am Montag natürlich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de dann mal analysieren, wie es dann für die meisten lief. Aber man kann auch zur Ehrenrettung von Martin Keimer auch sagen, Justin Thomas, der hat auch nur eine Plus 2 gespielt und der hat ja eigentlich das große Ziel gehabt, Weltranglisten Erster zu werden. Also der muss sich auch noch strecken, um ins Wochenende zu kommen. Ob er es schafft, Montag dann hier die Auflösung bei nurgolf auf meinsportradio.de. Desiree, vielen Dank.
Gerne.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari. Klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.